NDR Info. Redezeit.
Nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern ist die AfD auf dem Weg zur Volkspartei. Das ist unser Thema heute Abend in der Redezeit. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Weidemann. Einen schönen guten Abend. 167.000 Wählerinnen und Wähler in Mecklenburg-Vorpommern haben am vergangenen Sonntag der AfD ihre Zweitstimme gegeben. Die Partei kam damit auf fast 21%. Ein Erfolg, der zu Lasten aller anderen Parteien ging und die Wahlbeteiligung deutlich in die Höhe trieb. Die AfD hat also ganz offensichtlich ein politisches Vakuum gefüllt. Ist sie damit auf Anhieb zu einer Volkspartei geworden? Kann sie der CDU auch dauerhaft gefährlich werden? Und wie wird ihre Rolle als große, in einigen Parlamenten sogar größte Oppositionspartei verändern? Darüber, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir heute Abend diskutieren. Mit Ihnen und mit den Experten, die wir zu unserer Sendung eingeladen haben. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 08000 441777. 08000 441777. Oder beteiligen Sie sich übers Internet. ndr.de/redezeit lautet unsere Adresse. Wenn Sie dann das Thema der heutigen Sendung anklicken, können Sie uns eine E-Mail schicken. Was hat die Alternative für Deutschland so erfolgreich gemacht? War es wirklich nur die Diskussion um die Flüchtlingspolitik? Wird der Aufstieg der AfD weitergehen oder erwartet sie ein ähnliches Schicksal wie das, das anderen plötzlich populär gewordenen Parteien widerfahren ist, die nach wenigen Jahren wieder in der Versenkung verschwanden? Was denken Sie? Machen Sie mit bei der Redezeit auf NDR Info. Hier noch einmal unsere kostenfreie Telefonnummer 08000 441777. 08 3 × 0 441 3 × 7. Die 20+X-Partei Thomas Christis hat Passanten auf der Straße gefragt, können Sie den Erfolg der AfD bei den jüngsten Wahlen nachvollziehen?
Ich kann diesen Populismus nicht einschätzen. Jedenfalls ist er europaweit problematisch, aber verschwinden tut er nicht so schnell. Und jedenfalls wird es nicht so etwas geben wie in der Weimarer Republik, dass die Demokratie daran zugrunde geht.
Ich finde es zum Teil unsympathisch, was da geäußert wird und auch ein bisschen bedenklich. Aber so vom Gefühl her meine ich, sie hat keine Chance, sich dauerhaft zu etablieren. Das glaube ich nicht.
Ernst zu nehmen zwar nicht, aber sie hat den Protest dargestellt.
Nee, weil ich die nicht leiden kann. Die haben Ansichten, die manche Bürger vielleicht teilen, aber die haben kein Programm. Die können es nicht umsetzen.
AfD, okay. Die gehört zu Deutschland dazu. Doch Merkels Politik, ne? Würde ich mal so sagen.
Die Großen interessieren sich nicht für den kleinen Mann, was er noch für Sorgen hat. Die schweben schon in ganz anderen Sphären und wissen nicht mehr, was unten los ist.
Also insofern hat sich die Parteienlandschaft insgesamt gewandelt. Das ist etwas, da müssen die Großparteien sich mit auseinandersetzen.
So, die Kanzlerin, ob die überhaupt noch weitermachen will, stellt sich ja hier die Frage. Gut, sie hält das alles noch ein bisschen offen und das finde ich auch nicht schlecht. Ne?
Ich glaube schon irgendwie, dass sie doch ein bisschen mit der Flüchtlingskrise irgendwie doch ein bisschen, ja, irgendwie Fehler gemacht hat.
Sie hätte sich besser abstimmen müssen mit den anderen europäischen Ländern.
Ja, ich denke mal schon, dass ihr Stuhl etwas wackelt.
Ist der Protest gegen Angela Merkel und ihre Flüchtlingspolitik der entscheidende Impuls für den Zulauf zur AfD? Oder haben in Mecklenburg-Vorpommern auch regionale Fehlentwicklungen eine Rolle gespielt und der neuen Partei die Wähler zugetrieben? Was meinen Sie? Hier noch einmal unsere Telefonnummer, wenn Sie sich an unserer Redezeit heute Abend beteiligen wollen. 08000 441777. Im Studio Greifswald des Norddeutschen Rundfunks begrüße ich den Landesvorsitzenden der AfD Mecklenburg-Vorpommern, Matthias Manthey. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Manthey, die AfD ist bereit, Verantwortung zu übernehmen, so werden Sie heute in der Ostsee-Zeitung zitiert. Sind Sie so schnell schon auf dem Weg, eine Altpartei zu werden?
Na, ich hoffe nicht, dass wir auf dem Weg sind, eine Altpartei zu werden. Aber wir werden ja immer gefragt oder wir wurden gefragt, was macht ihr, wenn ihr stärkste Fraktion werdet in der Landtagswahl? Und dann haben wir natürlich gesagt, werden wir unserer demokratischen Pflicht nachkommen und andere Parteien zu Gesprächen einladen. Und so kam es dann zu der Antwort.
Also Verantwortung heißt in dem Fall nicht, sich an einer Regierung zu beteiligen, sondern Opposition zu betreiben.
Die Frage war schon darauf gerichtet, ob wir dann Regierungsverantwortung übernehmen wollen, aber diese Frage stellt sich für uns sowieso nicht, weil alle anderen Parteien eine Zusammenarbeit mit uns ausgeschlossen hatten.
Aber wäre es anders, auch darüber wollen wir heute Abend diskutieren, glauben Sie, dass Ihre Partei schon so weit ist, auch in Regierungsverantwortung gehen zu können?
Ja, auch diese Diskussion wird eigentlich ganz gerne geführt, ist aber eine rein hypothetische und dadurch eigentlich überflüssige Diskussion, weil sich diese Frage ja gar nicht stellt. Ich glaube schon, dass wir sehr gutes Personal haben, aber wie gesagt, es ist eine rein hypothetische Diskussion.
Was sagen Sie selbst? Ist das Ergebnis von Mecklenburg-Vorpommern eigentlich eine Sonderentwicklung oder eine Fortentwicklung dessen, was sich bei früheren Landtagswahlen schon abgezeichnet hat?
Na, ich denke beides. Also ich glaube, dass die CDU hier im Land vor allem sich das jetzt zu einfach macht. Die hat ja das gesamte Wahlergebnis damit erklärt, dass es was mit der unkontrollierten Einwanderung zu tun hat. Aber ich bin der Meinung, dass definitiv auch landespolitische Themen eine Rolle spielten. Wir hatten die drei großen Reformen, die Kreisgebietsreform, die Gerichtsstrukturreform und die Polizeireform. Und alle drei Reformen haben zu sehr viel Ärger im Land geführt. Alle drei Reformen haben keine Vorteile gebracht, weder für die Bürger noch für den Staat. In fiskalischer Hinsicht ist es sozusagen eine zentralistische Politik hier geführt worden von der SPD, CDU zu Lasten der Bürger. Der Staat hat sich immer mehr zurückgezogen aus der Fläche, sodass hier auf jeden Fall, so ist auch meine Erfahrung in den zahlreichen Wahlkampfveranstaltungen, die ich durchgeführt habe, auf jeden Fall auch landespolitische Themen eine Rolle spielten, wenngleich natürlich auch die unkontrollierte Masseneinwanderung ein großes Thema ist oder war.
Unser zweiter Gast ist Liane Bettnartz, Publizistin und Kolumnistin. Sie ist aus einem Studio des Bayerischen Rundfunks in München zugeschaltet. Frau Bettnartz, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie haben sich seit der Gründung der AfD vor 3,5 Jahren schon mit der Partei beschäftigt. Es fällt auf, dass viele Repräsentanten, wenn sie in einem seriösen Umfeld gefordert werden, sich sehr moderat im Ton geben, auch in der Sache oft. In öffentlichen Veranstaltungen hört man dann oft eine ganz andere Rhetorik, manchmal grenzwertig aggressiv sogar. Aus Ihrer Sicht hat das Methode?
Ja, das hat ganz sicher Methode. Denn so schafft man es natürlich, Stimmung zu machen und auch Ressentiments zu schüren und dadurch die Bürger auch für sich einzunehmen. Insgesamt muss man sagen, war das jetzt in Mecklenburg-Vorpommern nicht ganz so radikal wie beispielsweise in Sachsen-Anhalt. Aber auch Herr Holm hat gewisse Parolen geschwungen.
Erik Holm, müssen wir dazu sagen, genau, ist der Spitzenkandidat gewesen.
Exemplarisch sagt er beispielsweise, wir lassen unser Land nicht länger von den Altparteien gegen die Wand fahren. Das sagt er in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Arbeitslosigkeit seit Jahren zurückgeht, wo der Haushalt seit Jahren auch ausgeglichen ist. Es werden keine neuen Schulden mehr gemacht. Es ist halt wieder diese Brachialrhetorik. Oder er sagte, man sei nicht 1989 auf die Straße gegangen, um nun erneut in einem Gesinnungsstaat zu landen. Und diese Parolen verfangen natürlich diese Stimmungsmache gegen die da oben.
Nun, kann man solche Töne ja gelegentlich auch mal von politischen Gegnern der etablierten Parteien hören? Was unterscheidet denn die Rhetorik der AfD von der von CDU, SPD und anderen?
Die Rhetorik unterscheidet sich in zwei ganz zentralen Punkten. Sie macht zum einen die etablierten Parteien verächtlich als Altparteien. Das war von Anfang an so, das hat Herr Lucke schon gemacht. Und zum anderen wird eben auch Stimmung gemacht gegen die Medien. Es wird von Lückenpresse gesprochen oder von Pinocchio-Presse. Herr Höcke redet neuerdings von Altmedien sagt auch, er gäbe nur noch sehr selektiv Interviews. Es wird also im Prinzip das diskreditiert, was unsere pluralistische Demokratie ausmacht, nämlich der Respekt vor den anderen Parteien und eben auch vor der Presse. Man kann Dinge kritisieren, aber es ist eine Frage des Tons.
Oskar Niedermayer ist Professor an der Freien Universität in Berlin, Politologe und Parteienforscher und sitzt auch in einem Berliner Studio und nimmt dankenswerterweise an unserer Redezeit teil. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Niedermayer, in Prozenten gesehen haben alle anderen Parteien zugunsten der AfD Verluste hinnehmen müssen bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern. Eigentlich stehen diese Parteien aber ja doch für höchst unterschiedliche politische Inhalte. Wie kommt es eigentlich, dass die AfD von allen Seiten Zulauf erhält?
Also es ist durchaus so, dass die Verluste der anderen Parteien auch durchaus unter anderem auch andere Gründe, auch parteispezifische Gründe haben. Die Grünen zum Beispiel sind beim letzten Mal zum allerersten Mal überhaupt in den Landtag gekommen. Da waren doch die Nachwirkungen von Fukushima sehr stark bestimmt. Das hat jetzt diesmal gefehlt. Also es gibt auch andere Gründe, warum die Parteien verloren haben, aber Sie haben recht, die AfD hat von allen anderen Parteien, also eben nicht nur von der CDU, sondern stark auch von der Linkspartei zum Beispiel und auch von den anderen Wählern Wähler weggenommen. Und das liegt daran, dass nicht alle AfD-Wähler, aber doch die deutliche Mehrheit nach bundespolitischen Gesichtspunkten entschieden haben und die liberale Flüchtlingspolitik von Frau Merkel und die Gegnerschaft dazu der Hauptgrund war, wenn man die Leute gefragt hat, was ihr inhaltlicher Grund ist für ihre Wahlentscheidung. Und die Frau Merkel ist für die Wähler die Personifizierung dieser Art von Flüchtlingspolitik, aber die anderen Parteien standen und stehen ja prinzipiell auf der gleichen Seite und insofern sind sie dann auch von Gegnern dieser Politik gleichermaßen dann eben auch abgestraft worden.
Eine Entwicklung, die sich fortsetzen könnte, denn wir haben ja in der Geschichte, noch kurzen Geschichte der AfD erlebt, dass sie angefangen hat mal mit einer Kritik an der Euro-Rettungspolitik und der gegenüber Griechenland, also ein ganz anderes politisches Thema. Kann es sein, dass die AfD, werden wir an der Mantai natürlich nachher auch nochmal fragen, aber dass die AfD solche populären politischen Themen aufgreift und dieser Effekt sich fortsetzt?
Naja, es gab natürlich spezifische Gründe, warum die AfD zunächst eine Partei war, die mit ihrer Kritik an der Euro-Rettungspolitik in die Öffentlichkeit gegangen ist, sodass das ihr Markenkern geworden ist, so bis zur Europawahl 2014, weil eben Lucke und viele im Gründerkreis dieser Partei liberale Volkswirtschaftsprofessoren waren, die auch schon vorher in anderen Foren und Organisationen gegen diese Euro-Rettung versucht haben, Politik zu machen. Dann gab es den großen internen Streit, den Machtkampf zwischen Lucke und Petri, der ja zugunsten von Frau Petri dann Mitte letzten Jahres entschieden wurde. Und durch den Weggang des Lucke-Flügels und auch durch die geringere Relevanz des Euro-Rettungsthemas für die allgemeine Politik ist es dann umgeschwenkt. Und man hat in dem Moment, als die Flüchtlingskrise für die Bevölkerung sehr, sehr relevant wurde. Sie ist ja seit einem halben Jahr ein Thema, das so bestimmend ist für die Diskussion in der Bevölkerung, wie es noch in den letzten Jahrzehnten kein anderes war. Und als das passiert ist, hat man dann eben sehr schnell umgeschaltet und die Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und eben auch der anderen Parteien zum neuen Markenkern gemacht. Und dann ist man nochmal umgeschwenkt im März dieses Jahres, als dann die Zahlen, die Neuzugangszahlen deutlich zurückgingen wegen der Schließung der Balkanroute und dem EU-Türkei-Abkommen. Dann hat man den Fokus gelenkt von denen, die neu hinzukommen, auf denen, die schon hier sind, mit dem Beginn der Diskussion um den Islam und mit der Frage, ob denn die Muslime, die zu uns kommen, integrationsfähig sein und so weiter, sodass man jetzt ein Thema hat, das man auch noch haben wird, wenn weiterhin die Neuzugangszahlen von Flüchtlingen so gering bleiben, weil die Integration derer, die schon hier sind, unserer Gesellschaft ja die nächsten Jahrzehnte
dauern. Genau. Ja. Wir haben noch einen vierten Gast und zwar vertritt er die CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, ist ihr stellvertretender Vorsitzender. Die Union hat ja bei der Landtagswahl am Sonntag besonders gelitten. Schönen guten Abend, Georg Nüßlein.
Guten Abend.
Herr Nüßlein, Sie haben eine Äußerung gemacht, die ist schon gut 2 Jahre her, aber wie ich finde, hat sie an Aktualität eher gewonnen. Sie haben gesagt, die Union hat rechts insgesamt eine offene Flanke, die die CSU allein nicht mehr schließen kann. Und, weiterhin Zitat, man sollte die AfD nicht einfach in die rechtspopulistische Ecke drängen. Haben Sie seherische Fähigkeiten gehabt?
Nun, es ist, glaube ich, relativ unstrittig, dass wir eine zu große Flanke rechts geöffnet haben und dass die gefüllt wird, dass es da eine Wählerschicht gibt, die sich nicht mehr ausreichend vertreten fühlt. Und ich glaube, es muss unsere Aufgabe sein, erstmal wieder die Sorgen und Ängste dieser Wählerinnen und Wähler ernst zu nehmen. Und das mit dem Rechtspopulismus ist so ein Thema. Ich glaube, wir machen die AfD erst interessant, wenn man ständig auf sie einprügelt und sie einfach in der Ecke drängt. Ich bin auch der Überzeugung übrigens, dass viele, die AfD gewählt haben, um eigentlich eine Botschaft an die etablierten Parteien zu senden, insbesondere eine Botschaft an die CDU.
Und wie sollte die Union diese Botschaft aufnehmen aus Ihrer Sicht?
Zunächst mal glaube ich, dass wir noch stärker deutlich machen müssen, was wir im Bereich der Flüchtlingspolitik alles geleistet haben. Die Asylpakete, die Verschärfungen, Reduzierung Familiennachzug, bessere Möglichkeiten zur Ausweisung. Das ist das eine, dass man klar macht, was man schon getan hat. Und das andere ist, dass man dann noch mal stärker auf das Thema eingeht, wir brauchen eine Obergrenze. Wir können angesichts der Tatsache, dass 60 Millionen auf der Welt auf der Flucht sind, diese Probleme nicht alle in Deutschland lösen. Und wir brauchen geordnete und klare Verfahren auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch den klaren Hinweis darauf, dass Flüchtlingsschutz nichts mit Zuwanderung zu tun hat. Da gab es ja von Anfang an ein Missverständnis, leider Gottes auch in der Wirtschaft, die das geradezu noch befeuert hat, mit Verweis auf den Fachkräftemangel. Flüchtlingsschutz ist ein Recht, ein Entgegenkommen auf Zeit, Hilfe auf Zeit, und wir müssen danach, wenn die Krisen beigelegt sind, dafür Sorge tragen, dass die Menschen wieder heimgehen und ihr Land dort aufbauen. Und ich glaube, das muss man einfach noch ein bisschen deutlicher nach außen kehren. Und insofern ist es eine Frage der politischen Kommunikation auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch, dass die Menschen erwarten, dass man sagt, naja, das, was im letzten Jahr passiert ist, war nicht so in Ordnung. Und es darf um Gottes Willen nicht nochmal so passieren.
08000 441777 ist unsere Telefonnummer, wenn Sie sich an der Diskussion heute Abend beteiligen wollen. Und unser erster Hörer ist Thomas Rudeck aus Berlin. Einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich finde Ihr Thema, das Sie heute gewählt haben, natürlich hochaktuell. Vor allem möchte ich mich beziehen auf den Untertitel »Die AfD auf dem Weg zur Volkspartei«. Ich möchte aber vorausschicken, dass ich Mitglied in einer etablierten Partei bin und auch bleiben werde. Nicht, dass meine Äußerungen irgendwie als AfD-freundlich oder so gewertet werden. Ich glaube, was mich am allermeisten schockiert, ist, dass die etablierten Parteien eigentlich der AfD wenig entgegenzusetzen haben, was jetzt innovative Ideen betrifft, was Ängste, Befürchtungen der Bevölkerung betrifft. Lassen Sie mich das vielleicht an einem kleinen Beispiel illustrieren, was ich meine. Ich fand es so bezeichnend, das Gespür der AfD, die Kritik der Bevölkerung jetzt an den TTIP-Verhandlungen. Die haben das gleich aufgegriffen. Natürlich wissen die Juristen in der AfD gut, dass eine Volksentscheid auf Bundesebene nicht dazu machbar ist in Deutschland. Das ist im Grundgesetz nicht vorgesehen. Trotzdem thematisieren sie das Thema Volksbefragung. Und signalisieren dadurch natürlich auch, dass sie ein Interesse an der Meinung der Bevölkerung haben. Und ich persönlich kann nicht nachvollziehen, warum die etablierten Parteien eine solche Steilvorlage nicht selbst aufgreifen und zu sagen, ja, wir müssen eigentlich tatsächlich auch versuchen, der Bevölkerung in irgendeiner Form bei so einem wichtigen Sachen wie dem Freihandelsabkommen mit Amerika oder auch dem CETA-Abkommen, der Bevölkerung hier also auch eine Beteiligungsmöglichkeit zu geben. Das kann ja wie in den Niederlanden laufen, dass es eine Volksbefragung ist, die nicht bindend ist. Ja, man kann ja so ein Instrument auch kurzfristig sicherlich kreieren und durchsetzen. Nur eben diese Fantasielosigkeit, dass man von den etablierten Parteien, dass man der AfD mit ihrem rechtspopulistischen Gespür schlicht und greifend Tor und Tür öffnet, ohne was wirklich dagegen zu halten, das ist das, was mich am allermeisten auch wirklich ärgert.
Herr Rudeck, ja? Das ist ja durchaus, also das sind ja die Elemente der direkten Demokratie. Die hat die AfD auch in der Programmatik, aber nicht als einzige Partei. Ich frage mal nochmal Georg Nüsslein von der Unionsfraktion im Bundestag. Brauchen wir solche Elemente stärker auch in der politischen Praxis, und zwar jetzt?
Ich glaube, dass Herr Rudeck dann die CSU als sehr fantasievoll einschätzen müsste, denn letztendlich haben wir vor kurzem ganz klar nochmal gesagt, dass wir Elemente direkter Demokratie, zum Beispiel bei europapolitischen Entscheidungen wollen oder bei der Änderung der Verfassung. Also wir haben sowas schon aufgegriffen, vor die AfD auf solche Themen kommt. Das ist das eine. Das andere ist, Herr Rudeck zeigt natürlich deutlich das Verfahren der AfD, nämlich zu gucken, wo ist es voll kritisch, irgendein Thema aufzumachen, sich da auch entsprechend kritisch zu positionieren, aber letztendlich keine Lösungen anzubieten. Ich glaube, wenn man über TTIP redet, dass man erstmal feststellen muss, freier Handel ist für Deutschland wichtig. Wir brauchen sowas und ich glaube, wir brauchen es auch mit den USA. Ob man es in der Weise braucht, wie es jetzt in der Pipeline ist, wie es jetzt verhandelt wird, ist eine andere Geschichte. Ich persönlich könnte mir zum Beispiel ganz gut vorstellen, dass man sich beschränkt auf das Thema Normierungen auf der einen Seite und Freiheit von Zöllen auf der anderen Seite und die kritischen Themen, insbesondere Lebensmittel, Landwirtschaft, ein gutes Stück zurückstellt. Also da sind wir durchaus kreativ und auch kompromissbereit. Und jedenfalls, was die CSU angeht, sind wir diejenigen, die sehr stark näher am Menschen sind und auf das eingehen, was die Bevölkerung tatsächlich will.
Das sieht Matthias Manthey vermutlich anders, Herr Manthey, als Landesvorsitzender der AfD in Mecklenburg-Vorpommern. Wo unterscheiden sich Ihre Vorstellungen zur direkten Demokratie von denen, die Herr Nüßlein eben skizziert hat?
Also ich würde ganz gern nochmal anders anfangen, wenn Sie erlauben. Es sind so viele Dinge jetzt angesprochen worden, die ich nicht so dahingestellt sein lassen kann. Zum Beispiel wurde vorhin kritisiert der Begriff Altparteien. Das ist ein Begriff, da wurde ich auch schon drauf angesprochen, dass das irgendwie abwertend sei. Aber es geht eigentlich nicht um eine Abwertung, sondern um eine Bezeichnung. Dass man kann das auch Konsensparteien nennen oder anders. Es geht eigentlich darum, dass sich die anderen großen politischen Mitbewerber inhaltlich in allen wesentlichen politischen Fragen eben nicht unterscheiden. Das fing bei der Euro-Rettung an, die alle mitgetragen haben, wo es keine Opposition gab im Bundestag. Es geht bei der unkontrollierten Masseneinwanderung weiter. Gut, die CSU fordert immer mal wieder dieses und jenes, aber macht doch dann immer weiter in der Bundesregierung und auch nicht die Energiepolitik zu vergessen, die sogenannte Energiewende, wo es überhaupt gar keine großen Unterschiede. Sie sagten vorhin, es gibt Parteien mit unterschiedlichen Programmen, aber diese ganz großen, wesentlichen aktuellen Fragen werden doch alle sehr gleich behandelt und da tritt nun die AfD auf und sagt, so geht es eben nicht weiter. Und noch eins, weil Sie vorhin sagten, die Euro-Rettung spielt keine Rolle mehr. Das ist wirklich ganz falsch. Ich weiß nicht, warum das
von den Medien war Ihr erstes
nicht,
Thema,
mehr, nicht mehr, ja. Naja, das ist ja immer noch aktuell und ich weiß nicht, warum die Medien das nicht mehr aufnehmen. Da ist überhaupt gar nichts bis auf den heutigen Tag gerettet in der Europolitik. Es wird einfach nicht mehr gebracht von den Medien. Ich weiß nicht, warum. Und was entscheidend ist, bei der Euro-Rettung und bei der unkontrollierten Masseneinwanderung, die wir zurzeit haben, gibt es immer zwei gleiche Grundsätze, die dahinter stecken. Das eine ist der Rechtsbruch, dass die Regierung offen internationales Recht bricht bei der Euro-Rettung und bei der Masseneinwanderung ständig ebenfalls Recht bricht, und zwar nationales und internationales Recht. Und der zweite, das erste Prinzip, das Prinzip des Rechtsbruchs. Und das zweite Prinzip ist, dass die Regierung gegen die Interessen des deutschen Volkes handelt. Von daher finde ich, ist es nicht so, dass wir irgendwie am Computer sitzen und nach Themen suchen und die dann plötzlich ansprechen, sondern die Themen entstehen und wir sprechen sie an im Sinne des Interessen des deutschen Volkes und im Sinne der Rechtsstaatlichkeit. Mhm. Und wenn man nun daran erinnert, dass man das Recht einhalten soll, als populistisch bezeichnet wird, kann ich das einfach nicht nachvollziehen.
Frau Bettnatz, Liane Bettnatz, war schon zu hören, ist nicht ganz einverstanden mit Ihrer Beschreibung.
Also wenn ich jetzt genau zu diesen Punkten was sagen kann, natürlich gibt es in sehr vielen politischen Fragen fundamentale Unterschiede zu den Parteien, beispielsweise jetzt auch Stichwort Schaffung eines Einwanderungsgesetzes. Es ist richtig, dass jetzt bei der Euro- und Flüchtlingsfrage ein gewisser Konsens herrscht, der aber eben auch auf Erwägungen beruht und tatsächlich dann sowas gibt wie Konsens, aber den Konsens als solches verächtlich zu machen durch Begriffe wie Konsensparteien oder noch schlimmer Kartellparteien, das passt nicht zur repräsentativen Demokratie. Und man kann ja auch noch weitergehen, bei Herrn Höcke ist es ja mittlerweile so, dass er von entarteten Parteien spricht, und signifikanten Widerspruch habe ich dort auch nicht gesehen. Zweitens, stimmt es nicht, dass der Rechtsbruch das Prinzip der deutschen Politik sei? Man muss ja sehen, dass sowohl die Euro-Krise als auch die Flüchtlingskrise Erscheinungsformen waren, die in den bestehenden Verträgen so überhaupt nicht angedacht waren. Also weder in den europäischen Verträgen, Dublin-Abkommen, aber auch EU-Vertrag. So, und dann hat man sich gefragt, wie man damit umgeht. Aber jetzt, dass man sozusagen vorhat, Recht zu brechen als Prinzip, das stimmt nicht. Des Weiteren stimmt auch nicht, dass Sie die einzige Partei sind, die die Interessen des deutschen Volkes vertritt. Das ist genau dieser anmaßende Anspruch der AfD, zu behaupten, die anderen Parteien würden oder wollten die Interessen des deutschen Volkes nicht vertreten. Das will ja jeder Politiker, will ja sozusagen das Beste für sein Land. Solche Unterstellungen, die müssten Sie belegen. Ich glaube, das wird Ihnen das nicht gelingen.
Wir wollen ja sicher vor allen Dingen auch mal unsere Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen lassen. Und da würde ich ganz gerne unsere nächste Hörerin dann auch mit in die Sendung einbeziehen. Das ist nämlich Andrea Niendorf aus Tönning. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ich habe eigentlich also eine Sache anzumerken, also jetzt von der Eingangsfrage hier, ich würde schon eigentlich denken, dass die AfD sich relativ schnell erledigt, wo ich einfach Bedenken habe, und das sieht man jetzt eigentlich auch schon so, dass etablierte Parteien, denke ich schon, Sachen der AfD aufgreifen, also von der CSU angefangen, aber eben leider auch schon über die Grüne und Linke, und das, denke ich, das finde ich sehr bedenklich, weil man ja auch einfach mal schauen muss, ja, wer hat AfD gewählt. Ich meine, AfD selber bietet keine Lösung an. Diese Lösungen sind auch, glaube ich, von den Wählern gar nicht so gewollt, sondern das ist, also für mich ist es eigentlich eher, dass das eine Möglichkeit ist, selbst sich ein bisschen in den Fokus zu rücken, beziehungsweise über die AfD eine Identität irgendwie zu bekommen, weil man selber diese Identität nicht mehr hat. Und ich glaube, da müsste man einfach ansetzen, dass Menschen auch wieder ein Selbstwertgefühl einfach kriegen und sich nicht nutzlos fühlen und auch wieder merken, sie können was bewegen. Denn ich glaube nicht, dass AfD-Wähler wirklich auch Lösungen erwarten. Denn wenn man sich das Programm der AfD anguckt, das ist alles andere als sozial. Also diesen ihren Wählern wird es nicht besser gehen, und genauso ist es auch, geht es ihnen auch nicht schlechter, wenn jetzt Flüchtlinge kommen. Also das ist eigentlich ein Problem, was wirklich hochgeschaukelt worden ist. Also ich sehe es auch nicht als Problem.
Wir haben ein bisschen Probleme mit Ihrer Telefonleitung, die leider sich.
Wir sind ja auf einer Wart, und das geht leider
okay.
Immer so.
Okay, aber wir haben Ihre Botschaft trotzdem sehr gut verstehen können. Ich gebe das mal an Oskar Niedermeyer weiter, unseren Professor von der FU Berlin, und würde das noch ergänzen wollen um eine Mail, die wir bekommen haben von Martin Suppes aus Geesthacht, der fragt in einer leichten Variation, was muss getan werden, um unsere Demokratie vor den Brandstiftern wie AfD, Front National oder der Holländischen Freiheitspartei zu schützen, bevor Deutschland endet wie Ungarn oder Polen? Das ist natürlich auch polemisch gemeint, aber dahinter steckt die Frage, was müssten die anderen Parteien tun, um der AfD wieder Paroli bieten zu können?
Ja, wenn man mal jetzt weniger polemisch formuliert, ist es ja tatsächlich die Frage des Umgangs mit der AfD. Und da ist in der Vergangenheit von den anderen Parteien sehr viel falsch gemacht worden. Und das hat unter anderem auch dazu geführt, dass die Partei gestärkt worden ist. Das Erste war, dass man versucht hat, die Partei zu ignorieren, schlicht und einfach, nicht auf sie einzugehen, so zu tun, als wäre sie gar nicht da. Das kann man seit längerer Zeit nicht mehr, denn sie sitzt in etlichen Landtagen. Dann die zweite Variante war, dass man sie stigmatisiert hat, ausgegrenzt hat. Das ist etwas, was man im politischen Kampf natürlich tun kann, aber man muss sich der Konsequenzen klar sein. Man kann bis in die Kaiserzeit zurückgehen, um zu sehen, dass Stigmatisierung einer bestimmten Gruppe schlicht und einfach zu Solidarisierungseffekten innerhalb der Gruppe führt. Und wenn man die Partei, vor allen Dingen aber auch ihre Wähler pauschal als Nazis bezeichnet, in die rechtsextreme Ecke stellt und so weiter, dann schlägt dies zurück, weil die Leute sich dies nicht gefallen lassen und weil die AfD dann damit mit ihrer Argumentation bestärkt wird. Seht ihr, die anderen Parteien, die kümmern sich überhaupt nicht mehr um euch. Sie lassen euch links liegen. Es interessiert sie nicht mehr, was ihr für Wünsche, Ängste und Sorgen habt. Und das sollte man nicht tun. Die einzige sinnvolle Möglichkeit, ihr politisch zu begegnen, ist tatsächlich, sich mit ihr inhaltlich auseinanderzusetzen und inhaltlich auf ihre Positionen und Lösungsvorschläge einzugehen, zu zeigen, wo sie falsch liegt. Und das Zweite, was man auch tun sollte, und das ist ja in vielen Beiträgen auch angeklungen, man sollte sich auch selbstkritisch fragen von seitens der anderen Parteien, was man selbst für Fehler gemacht hat, die den Aufstieg der AfD begünstigt haben.
Vielen Dank. Weitere Hörer haben sich bei uns gemeldet. Unter ihnen ist auch Hans Krüger aus Osnabrück. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Weidemann, und guten Abend an die übrigen Teilnehmer, die dort bei Ihnen unmittelbar verbunden sind. Entschuldigen Sie, dass ich die Namen jetzt nicht alle genau
weiß. Das müssen Sie nicht wiederholen.
Was Herr Professor Niedermeyer eben sagte, dem kann ich schon ganz gut zustimmen. Wenn in einem Spiegel-Kommentar Wähler, die AfD gewählt haben, pauschal als Rassisten bezeichnet werden, dann hat man sich offenbar aus der politischen Diskussion und aus der Auseinandersetzung schon verabschiedet. Mein zentraler Punkt, den ich aber gerne ansprechen möchte, ist diese Politikkultur, die ich in den letzten 10 Jahren in Deutschland feststelle, vielleicht auch schon etwas länger, die absolute Zentrierung auf die eine große Führungsperson. Wir sind keine Präsidialdemokratie und Kaiserszeiten haben wir auch hinter uns. Aber ich höre ständig in den letzten Jahren immer noch, Frau Merkel sagt dies, Frau Merkel sagt das. Was hat Frau Merkel dazu gesagt? Was meint Frau Merkel? Was ist Frau Merkel? Ich fühle mich sehr erinnert zum Beispiel an Zeiten aus der DDR, wo alle auf den Honecker gewartet haben und gefragt haben, wann der was macht. Und diese Leute, die konnten eigentlich nur dadurch abgelöst werden, dass sie gestorben sind. Ich selber gehörte zu einer Generation, die gerade das Wahlrecht bekam, als Willy Brandt dann Bundeskanzler wurde. Dazu habe ich mitgeholfen mit einer Stimme, weil ich auch überzeugt war, dass dieser Mann eine wirklich neue Politik vorhatte, die gut durchdacht war, die intelligent war. Und die hat ja letztendlich auch dazu geführt, dass der Eiserne Vorhang aufgebrochen wurde und wir die Wiedervereinigung bekommen haben. Und damals hatte aber auch noch die SPD die innere Kraft, als dann man merkte, Willy Brandt ist dann doch irgendwie ein bisschen zu selbstherrlich geworden, ihn abzulösen und durch Helmut Schmidt zu ersetzen. Aber die CDU ist völlig in der Hand von Frau Merkel. Die hat alle Leute, die ihr irgendwie gefährlich werden könnten, beseitigt. Und ich kritisiere in dem Punkt gar nicht mal Frau Merkel, sondern ich kritisiere die Parteien, die CDU zum Beispiel, die das alles mit sich machen lässt.
Danach fragen
und ich kritisiere im Grunde, Entschuldigung, wenn ich noch dazu sagen, ich kritisiere im Grunde auch die Wähler der etablierten Parteien, die offenbar alle nach diesem großen Erlöser, nach der großen Führungsperson rufen und warten, die dann alles richtet und das alles in Ordnung macht. Und das gefällt mir nicht. Und da, ich sehe auch, ist auch schon angesprochen worden, in den letzten Wahlen, wen soll man dann noch wählen? Das war völlig egal. Wissen Sie, als Frau Merkel das erste Mal Kanzlerin war, hatte sie davor gesagt, sie wird die Mehrwertsteuer auf 18% erhöhen. Die SPD hat schwer dagegen gewettert. Und dann haben sie eine große Koalition gemacht, die Mehrwertsteuer auf 19% erhöht.
Erste große Koalition, die wir hatten, die schon ein paar Jahre zurückliegt. Aber möglicherweise liegen die Fehler auch so weit zurück. Herr Krüger, lassen Sie mich mal die Gegenposition von einem anderen Hörer noch einfügen, der uns auch gemäht hat unter ndr.de/redezeit. Und zwar schreibt Klaus Berg aus Kiel: Ich schätze Frau Merkel als starke Frau. Ich hoffe, sie ist stark genug, sich gegen alle Gegner zu wehren. Es kann sein, dass sich 99% irren und 1% recht hat. Liebe Frau Merkel, bleiben Sie stark und lassen Sie sich nicht beirren. Also ein Hörer, der die starke Führungsposition von Frau Merkel durchaus zu schätzen weiß. Aber im Grunde genommen geht Ihre Bemerkung natürlich an Georg Nüsslein, den stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag. Herr Nüsslein, ist die Unionsfraktion zu Merkel zentriert, orientiert?
Also zunächst mal, ich schätze Frau Merkel auch, ganz klar. Aber ich glaube, dass Herr Krüger mit seiner Analyse nicht ganz Unrecht hat. Und zwar gar nicht bezogen nur auf Frau Merkel. Es stimmt, dass erstens die Wähler sehr personalisiert denken, eine Führungsperson suchen. Wir haben das ja als innerhalb der CSU mit KC zu Gutenberg seinerzeit erlebt. Umgekehrt wird es auch von den Medien heute in dieser Mediendemokratie entsprechend gefördert. Die Bilder, die sind's, die's ausmachen. Wenn man sowas anders machen will und etwas derartiges lösen möchte, dann glaube ich, müsste man das Amt des Bundeskanzlers, meinetwegen auch der Ministerpräsidenten, in der Laufzeit befristen, beispielsweise auf 10 Jahre. Das halte ich persönlich für einen durchaus wichtigen Ansatz, denn wenn man sich historisch anschaut, dann stellt man fest, dass in der Bundesrepublik Deutschland kein Bundeskanzler ohne Streit und in Ehren abgetreten ist, sondern dass es da immer Schwierigkeiten gab, die man vermeiden könnte durch eine solche Befristung. Nun haben wir die nicht, aber ich glaube, dass man sie insbesondere mit Blick darauf, dass man diesen Wechsel auch gelegentlich braucht, durchaus in Erwägung ziehen müsste. Wobei ich nochmal deutlich sage, als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, es geht jetzt nicht gegen Angela Merkel an der Stelle, sondern es ist eine ganz allgemeine Feststellung. Wir müssten da etwas tun, um solche Dinge zu vermeiden.
Matthias Manthey von der AfD, Angela Merkel hat in ihrem Wahlkampf eine große Rolle gespielt als Gegenfigur sozusagen zu ihrer politischen Konzeption. Wie wichtig war diese Anti-Merkel-Stimmung für Sie tatsächlich?
Ja, ist natürlich genau richtig, was der Hörer, wie der Hörer das analysiert hat. Die Fokussierung liegt sehr auf Merkel, sowohl auf der Pro- und als auch auf der Kontra-Seite. Wenn auf Demonstrationen Merkel muss weg gerufen wurde, ist das natürlich richtig, wobei ich eigentlich immer sage, es gibt kein Oben ohne Unten. Also wenn es nicht die vielen Ja-Sager und Hinterbänkler im Bundestag oder das ist ja bei uns im Landtag Mecklenburg-Vorpommern eigentlich genau das Gleiche, die immer alles abnicken und sich nicht mehr trauen, irgendwie ihre eigene Meinung offen zu vertreten. Es ist tatsächlich so, dass da einfach Politiker mit Charakter fehlen, die da auch mal auch öffentlich ihre eigene Meinung sagen. Das erlebe ich selbst in der Kommunalpolitik. So unter vier Augen wird uns auch von CDU-Politikern gesagt, was ihr macht, ist ja alles völlig richtig. Aber sobald ein öffentlicher Parteitag ist, Medien da sind, herrscht politische Korrektheit und es wird kein Wort gegen Merkel gesagt. Und weil das vorhin auch mal angesprochen wurde, wie lange das jetzt noch dauert mit Merkel, ich glaube, dass da in der CDU sich gar nichts tun wird und Frau Merkel wird weiter die Partei führen.
Und für Sie eine wichtige Rolle spielen. Angerufen hat uns auch unter, ich wiederhole nochmal die Telefonnummer, 08000 441777, kostenfreie Möglichkeit, sich an der Sendung zu beteiligen. Horst Krumpen aus Wismar, schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Zuerst möchte ich mal sagen, ich habe ja auch die Gnade der frühen Geburt. Von daher möchte ich einfach nur mal erinnern, wer jetzt über Frau Merkel redet, müsste sich auch noch an die Zeiten von Helmut Kohl erinnern. Der hat auch den Zeitpunkt verpasst. Das hat der Union am Ende auch schwer geschadet. Das nur mal so am Rande. Es ist also kein Einzelfänomen mit Frau Merkel. Es stören mich zwei Dinge. Das eine ist, Sie sprechen immer von den etablierten Parteien. Und ich sage ganz deutlich, erstmal Glückwunsch an die AfD für ein gutes Wahlergebnis. Das ist ungefähr so, als hätten Sie gerade den Führerschein gemacht. Jetzt müssen Sie am Straßenverkehr teilnehmen und zeigen, was Sie daraus machen. Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Ich glaube, dass die bisherigen Landtage, in die Sie eingezogen sind und die Arbeit, die Sie dort leisten, wenn Sie die hier auch fortsetzen und der Wähler das merkt, dann wird es in 5 Jahren für Sie schwierig. Aber trotzdem am Anfang erstmal der Glückwunsch. Das ist das eine, was ich sagen möchte. Und das, was mich stört, ist, Sie sprechen von etablierten Parteien und lassen ganz aus dem Blick, dass die Menschen, die in der AfD bundesweit in ganz vielen Bereichen das Sagen haben, etablierte Politiker in einem neuen Kleid sind. Selbst hier in Mecklenburg-Vorpommern, ich sage nur einen Namen, Christoph Grimm, der hier als Kandidat in Nordwestmecklenburg angetreten ist, war 20 Jahre der SPD. Er hat es in jeder Wahlkampfveranstaltung wiederholt. Ich kritisiere das nicht, um Gottes Willen. Aber eine etablierte Partei und eine neue Partei mit etablierten Politikern, das wäre dann der korrekte Sprachgebrauch. Denn der größte Teil der AfD sind etablierte Politiker und die wissen genau, wie der Betrieb funktioniert.
Herr Krumm, lassen Sie mich mal diese beiden Bemerkungen in eine Frage auch nochmal an Matthias Manthey zusammenfassen. Es ist in der Tat so, dass die Zusammensetzung Ihrer Fraktion von dem Herrn Grimm, der mal in der SPD war und sich immer noch durchaus als linksdenkend bezeichnet, bis hin zu einem in erster Instanz verurteilten Menschen, der wegen Volksverhetzung verurteilt wurde, reicht. Was machen Sie in dieser Fraktion, wenn es jetzt um Sachdebatten geht, wenn Sie auch vom politischen Gegner hart angegangen werden? Glauben Sie, Sie können den Laden gut zusammenhalten?
Ja, also davon gehe ich erstmal aus. Dafür werden wir uns einsetzen. Letztlich, ob nur jemand früher in der SPD war, wir haben auch viele, wie ich ja selber auch, die früher in der CDU waren oder die noch in gar keiner Partei waren oder sogar von den Grünen kommen oder FDP. Also das ist schon, gibt schon viele unterschiedliche politische Herkünfte. Das ist auch nicht so entscheidend, sondern entscheidend für unsere Inhalte ist unser Landtagswahlprogramm. Dort haben wir als Partei insgesamt festgezurrt, wofür wir uns einsetzen wollen in der Landespolitik und daran werden wir uns inhaltlich auch halten.
Liane Bertnatz, Sie verfolgen ja die AfD nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch in anderen Landtagen. Auch da gibt es so heterogene Zusammensetzungen der Fraktionen. Wie hat sich das da gezeigt, jetzt mal abgesehen von der Debatte in Baden-Württemberg, die wir ja alle mitbekommen haben?
Ja, es zeigt sich darin, dass doch immer wieder versucht wird, auch Stimmung zu machen und dass in der AfD längst nicht entschieden ist, wie man sich eigentlich als Partei positionieren will. Also es gibt diesen Richtungsstreit, will man eben Koalition eingehen oder will man, so nennt Herr Höcke das, Fundamentalopposition sei. Bei Herrn Höcke geht das sogar so weit, dass er sagt, man habe jetzt keine Zeit mehr, jahrelang Parlamentarismus zu spielen, also wirklich dieses Wort benutzt, spielen. Man mache das zwar auch, also man hat bisweilen den Eindruck, so richtig groß ist das Interesse jetzt an dem Kleinkern der Landespolitik vielleicht jetzt nicht bei jedem einzelnen Kandidaten. Und dann ist die zweite Frage eben auch ganz entscheidend, wie grenzt man sich von diesen ja doch Menschen mit sehr radikalen Ansichten ab? Ich bin weit davon entfernt zu sagen, die AfD ist insgesamt eine rechtsradikale Partei. Sie ist rechtspopulistisch mit einem starken neurechten Flügel. Aber die Frage ist auch ganz konkret an Sie, Herr Mantel. Wie gehen Sie mit der Haltung von Herrn Ape beispielsweise zur identitären Bewegung um? Herr Ape war kurz vor der Landtagswahl bei einer Veranstaltung von Jürgen Elsässer vom Kompaktmagazin. Und da sollte beispielsweise Martin Sellner auftreten, das Gesicht der identitären Bewegung im deutschsprachigen Raum. Der hat da nur ganz kurzfristig abgesagt wegen Krankheit.
Man muss jetzt vielleicht nochmal einfügen, Herr Mantel, sollen Sie auch gerne tun, wir sollten nur nochmal sagen, Holger Ape, Platz 3 Ihrer Landesliste, wird auch einer Ihrer Abgeordneten sein. Das ist der von mir erwähnte Politiker, der diese Verurteilung hinter sich hat. Die identitäre Bewegung, ich mache jetzt keinen Versuch, die zu erklären, gilt aber als durchaus rechtsorientiert, wird in Hessen vom Verfassungsschutz beobachtet. Jetzt die Frage an Sie von Frau Bettnerz weitergeleitet.
Nicht nur in Hessen, auch in anderen Bundesländern, mittlerweile auch vom Bundesamt vom Verfassungsschutz.
Ja, diese Frage mit diesen Abgrenzungen, die kennen wir ja, solange wir bestehen. Ich bin ja von Anfang an dabei und ich erzähle Ihnen mal eine Anekdote, erzähle ich immer ganz gerne. 2013 im Herbst hatten wir unseren Kreisverband Vorpommern Greifswald gegründet und ich hatte mein erstes Interview als AfD-Politiker und der Journalist kam rein und sagte, grenzt euch ab nach rechts. Und da habe ich so gedacht, was will der Mann von mir? Wir haben damit nichts zu tun. Es kam gleich von vornherein so eine Art Vorverurteilung und diese Abgrenzungsdiskussionen, die sind nun ziemlich ausgeleiert. Wir haben die bis heute, da frage ich mich immer, warum wird uns das immer gefragt? Und wenn wir neulich das Statement vom Bundesjustizminister Maas haben, der hier eine Musikband, die bei mir in Anklam aufgetreten ist, die ebenfalls vom Verfassungsschutz beobachtet wurde und da verfassungsfeindliche Texte gesungen hat, so Dinge postet, da gibt es überhaupt keine Abgrenzungsdiskussion. Da frage ich mich so ein bisschen, wo ist die Objektivität, wenn man schon diese Abgrenzungsdiskussion führen will, die ich gar nicht führen muss, weil für uns sind die Inhalte aus unserem Bundesparteiprogramm entscheidend und aus unserem Landtagswahlprogramm. Von daher halte ich solche Diskussionen für äußerst einseitig.
Also man kann ja diskutieren darüber, ob Heiko Maas, diese Band, die sich pikanterweise Feine Sahne Fischfilet nennt, tatsächlich loben muss. Aber würden Sie sagen, das ist ein ähnlicher Vorgang wie jemand, der sich ganz eindeutig positiv äußert, auf Facebook Bewegungen liked, die klare rechte und zum Teil auch sogar rechtsextreme Positionen vertritt. Ist das wirklich das Gleiche?
Ja, also Sie sagten jetzt rechte Positionen, das sind so Dinge, linke, rechte Positionen, die mich überhaupt nicht interessieren. Ich halte die Einteilung links und rechts, halte das für einen Atavismus. Das ist ja das Grundproblem in der politischen Diskussion in Deutschland, dass sie nicht mehr über Inhalte, ich merke es ja im Moment jetzt auch, wie die Diskussion geht nur wieder um Abgrenzung rechts und sowas. Es geht überhaupt nicht um Inhalte. Ich habe bisher noch keinen einzigen Punkt anbringen können, was wir inhaltlich machen wollen in Mecklenburg-Vorpommern. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur um politische Phrasen, um Schubladen und damit ist dann die Sache eigentlich die politische Diskussion am Ende. Das finde ich halt schade. Dafür sind wir als AfD angetreten, dass es eben nicht um Links- oder Rechtsschemata geht. Das beweisen ja auch die Wählerwanderung. Wir kriegen Wähler von allen Bereichen. Deshalb werde ich mich mit diesen Schubladendiskussionen eigentlich überhaupt nicht beschäftigen. Welche Probleme wollen Sie denn mit diesen Links-Rechts-Einteilungen lösen? Damit können Sie keine Probleme lösen. Ich meine, man sollte konkrete Sachfragen erörtern und dann die gesellschaftlichen Probleme lösen, aber nicht immer die Sachdiskussion abblocken dadurch, dass irgendwas in Anführungszeichen rechts, was ja offensichtlich dann immer gleich böse ist, sozusagen bringt. Und das ist so ein bisschen wie so eine Märchenwelt, habe ich manchmal in der Meinung. Es gibt links und rechts und links ist gut und rechts ist böse und Mitte ist noch besser als gut und damit ist das alles erledigt. Ich finde, das ist ein Grundfehler in der deutschen politischen Diskussion, dass man eben nicht über Inhalte redet, sondern nur über Schubladen.
Okay, das lassen wir mal so stehen, denn wir haben natürlich noch Hörer, die sich an der Sendung beteiligen wollen. Zu denen gehört Falk Strehlau aus Hamburg. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Strehlau, Ihre Meinung, Ihre Frage.
Meinung ist da noch ein bisschen früher angesetzt. Und zwar, ich glaube, das Grundproblem ist einfach, dass über viele, viele Jahre in der Medienlandschaft, Printmedien, aber auch im Fernsehen einfach um es mal salopp zu sagen, zu viel drumherum, zu wenig Tacheles geredet wurde. Die Leute sehen sich ja eben nach diesen einfachen Antworten. Jetzt haben auch nicht alle den gleichen Bildungsstandard. Und da fehlt einfach seit langer Zeit, dass man klare Dinge kommuniziert. So hätte Frau Merkel sich einfach ganz klar hinstellen müssen und sagen müssen, das war jetzt humanitär richtig so. Da gibt es auch gar nicht drüber zu debattieren. Und das ist der Weg, wie wir das jetzt machen. Den haben wir mal kurz gebrainstormt. Und dann nimmt man das Volk mit an die Hand. Genauso muss sie jetzt einfach auch klar bekennen, wir schaffen es, ist nicht mehr, denn auf dem Mittelmeer werden die Leute ja aus den Booten rausgekloppt, damit die hier eben nicht mehr ankommen. Also dieser Weg ist ja schon lange wieder passé. Aber auch das muss man dann mal klar sagen. Die Leute merken das eben, die wollen einfache Antworten. Und man sieht in den Talkshows halt immer die gleichen Leute, die gleichen Phrasen. Peter Tauber ist einfach, dass die Leute schlucken das einfach nicht mehr so. Die wollen, dass man sich auch mal hinsetzt und sagt, Leute, das lief nicht gut, da haben wir einfach Mist gemacht, das war ein Fehler. Das ist jetzt der neue Plan. Die Leute sehen sich danach, Menschlichkeit auch bei Politikern zu hören. Sie bekommen jetzt eben einfache Antworten, aber man kann auch humanitär einfache Antworten geben. Man muss dann auch mal sagen, wir leben jetzt seit vielen, vielen Jahren im Fett, im wirtschaftlichen Fett. Und jetzt müssen wir einfach was abgeben. Und das ist unsere verdammte Aufgabe.
Herr Strelau, würden Sie sagen, dass die AfD von dieser politischen Entwicklung besonders profitiert?
Ja klar, weil sie sehr geschickt natürlich immer den Zeitgeist ausnutzt. Dann, dass die merken schon, was ist momentan gefragt, womit kann man punkten, was beschäftigt die Leute. Und das wird in einfachen Sätzen klar an die Bevölkerung herangebracht. Da wird eben nicht rumlamentiert, sondern es wird klar darauf eingegangen. Und das Gleiche müsste man eben auch gegenteilig machen, denn bei den in Anführungsstrichen Bestandsparteien müsste man eben auch mal klar und deutlich sagen, da haben wir uns echt nicht mit Ruhm bekleckert und das läuft jetzt mal anders. Also mal so ein bisschen handfester, das sehen sich die Leute, da sehen sich Leute nach. Schröder wird ja mittlerweile auch im immer besseren Licht dargestellt, weil da eben auch noch eine Kante war so ein bisschen und das kommt gut an.
Mehr Selbstkritik also. Vielen Dank, Herr Strelau. Ich habe hier noch eine Frage, die dazu passt, die uns der Hörer Juri Schewelev per Mail geschickt hat. Ich persönlich finde die Schmutzkampagnen gegen die AfD sehr einfach durchschaubar. Und er möchte Professor Niedermeyer, den Parteienforscher, den wir hier in der Runde haben, fragen, bringen die Schmutzkampagnen gegen die AfD eigentlich mehr Nutzen als Schaden?
Herr Niedermeyer. Ja, sie nutzen der AfD, das ist ganz eindeutig. Denn wenn man Wählerbeschimpfung betreibt, und ich rede jetzt nur über die Frage, wie man von den anderen Parteien aus gesehen einen Teil der Wähler der AfD wieder zurückgewinnen kann und mit einer Strategie, die die Wähler mit Schmutz bewirft und sie pauschalisiert und in die Ecke stellt, wird man das nicht erreichen, sondern man wird den Wählern durchaus erklären müssen, wo man sieht, dass die AfD falsch liegt mit ihren inhaltlichen Positionen, was man meint, dass man für bessere Argumente hat und man muss die Wähler dann tatsächlich dann eben auch inhaltlich überzeugen. Und es ist schon richtig, dass eine Sehnsucht da ist nach einfachen Antworten und das ist auch ein bisschen das, was dahinter steht, hinter dem Erfolg der AfD, der eben hinausweist über das konkrete Thema der Flüchtlingskrise. Denn das ist eingebettet in eine Globalisierung, die wir seit vielen Jahren haben, die eben Verlierer und Gewinner kennt. Und die Verlierer mit immer mehr Unsicherheiten und immer größeren Ängsten zurücklässt. Und da denke ich schon, dass die Parteien die Aufgabe haben, diese Ängste wirklich ernst zu nehmen, anzusprechen und Lösungsangebote anzubieten. Es kommt nicht von ungefähr, dass am Jahresanfang eine Umfrage gezeigt hat, dass die Zukunftsangst der Deutschen extrem gestiegen ist. Und das ist der Hintergrund, vor dem sich das alles abspielt.
NDR-Info-Redezeithörer Gerd Clausen hat uns angerufen aus Bremen. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Ist die AfD auf dem Weg zur Volkspartei? Ich habe keine Ahnung. Eine Partei zu gründen und Erfolge einzusammeln ist das eine. Eine Partei zu führen, zusammenzuhalten, weiterzuentwickeln, ist was komplett anderes. Sogenannte Protestparteien hatten wir schon öfters mal. Sie erinnern sich an die Piraten, die Schill-Partei, Bürger in Wut, Stadtpartei. Die Piraten wurden bei der letzten Wahl gar nicht mehr erwähnt. Also man kann genauso schnell wieder verschwinden, wie man auftaucht. Aber die Frau Merkel und überwiegend nur die treibt der AfD ja scharenweise Wähler zu. Die Frau Merkel geht ihren Kamikaze-Kurs ja völlig unbeirrt weiter, auch nach den Wahlen in Mecklenburg. Sie fährt Deutschland komplett an die Wand, ist völlig uneinsichtig und komplett beratungsresistent. Haben die Leute, haben die Medien denn wirklich mehr Angst vor AfD oder Pegida als vor dem Islam? Was immer man als Horrormeldung in Nachrichten liest, das ist doch nicht AfD, das ist doch nicht Pegida. Aber Merkels Propagandaministerium arbeitet auf Hochtouren. Morgens, mittags, abends hört man, Deutschland ist bunt. Oh, was für eine Bereicherung. Das ist die einzige Bereicherung auf dem ganzen Globus, die jährlich 20 Milliarden kostet, mit äußerst fragwürdigen Ausgang.
Herr Clausen, das ist natürlich harte Kritik und ich möchte einfach unseren Diskussionsteilnehmer Georg Nüsslein, der ja stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag ist, mal damit konfrontieren. Kriegen Sie sowas eigentlich häufiger zu hören?
Natürlich bekommen wir sowas häufiger zu hören. Zunächst mal das Thema, ist die AfD auf dem Weg zur Volkspartei? Ich glaube, wenn man immer nur Einzelthemen hochzieht, immer nur das, was gerade populär ist, was gerade oben auf der Agenda steht, dann kann man am Ende des Tages nicht Volkspartei sein, weil zur Volkspartei auch die Verantwortung gehört und das traue ich der AfD nicht zu. Die AfD interessiert mich in dem Zusammenhang auch gar nicht, ganz ehrlich, weil ich glaube, dass die Menschen uns eine Botschaft schicken wollten und dass die so in die Richtung geht, wie sie der Herr Clausen gerade eben beschrieben hat. Ich bin dezidiert der Meinung, dass Frau Merkel am 4. September seinerzeit humanitär richtig entschieden hat. Aber danach hätte sie klar machen müssen, dass das keine Dauerlösung ist, dass der Zuzug in Deutschland nicht unbegrenzt sein kann. Wir hätten dafür Sorge tragen müssen, dass das geordnet erfolgt, dass es kontrolliert erfolgt, dass die Leute, die kommen, registriert werden und dass wir auch einen Weg finden, wie wir das Ganze erstens nach oben begrenzen und wie wir sicherstellen, dass die Menschen dann, wenn es in ihrem Zuhause wieder anders aussieht, heimgehen und dort das Land wieder aufbauen. Das ist ganz klar. Und zweiter Punkt, den der Herr Clausen gerade angesprochen hat, das Thema Islam und der, so wie er sich ausgedrückt hat, mithin die multikulturelle Gesellschaft. Das ist ja auch so ein Modethema bei uns, dass man die multikulturelle Gesellschaft als Bereicherung darstellt. Ich sage Ihnen ganz offen, ich glaube, eine multikulturelle Gesellschaft ist am Ende des Tages überhaupt keine Gesellschaft, denn die Kultur ist ja schließlich die Klammer, die uns zusammenhält. Die Summe aller Werte und Normen in einer Gesellschaft, die informell dafür sorgt, dass es sowas wie ein Kitt in dieser Gesellschaft gibt und wer eine multikulturelle Gesellschaft fordert und ihr Vorschub leistet, fordert letztendlich und fördert die Parallelgesellschaften. Und das muss man halt in der Klarheit sagen und insofern hat der Herr Clausen recht, wir müssen da ein bisschen mehr Kante zeigen, uns klarer ausdrücken, dann fühlen sich die Menschen verstanden und dann braucht man keine Protestpartei irgendwelcher Art, sondern dann sind die, wie sich der Herr Mantai ausdrückt, die etablierten Parteien am Ende des Tages durchaus in der Lage, nicht nur die Themen aufzunehmen, sondern sie auch zu lösen. Mhm. Denn das ist ja das Spannende daran. Wir müssen nicht nur irgendetwas rausposaunen, sondern wir werden am Ende des Tages auch Mehrheiten dafür suchen müssen, Dinge umzusetzen. Und ich sage es nochmal, wir haben mit den Asylpaketen einen Beitrag dazu geleistet, dass weniger Menschen zu uns kommen. Und wir haben etwas getan, etwas geleistet, was sich deutlich unterscheidet von dem, was die AfD tut, nämlich nur populär irgendwas ins Schaufenster zu stellen.
Nochmal eine letzte Frage an Matthias Mantai mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil unsere Sendung sich schon dem Ende zuneigt. Dieses Problem der Islamisten, der Unterbringung von Flüchtlingen, gerade Mecklenburg-Vorpommern ist von beidem eigentlich ja unterdurchschnittlich betroffen. Was ist speziell im Nordosten schiefgelaufen?
Ja, das ist immer so ein Argument, was kommt, dass der prozentuale Anteil von ausländischen Staatsbürgern angeführt wird. Da frage ich mich, wer das so behauptet, ab welchem prozentualen Anteil ist es dann legitim, die AfD zu wählen. Nein, es gibt da keine prozentualen Anteile, danach kann man das nicht bemessen. Und was mich wirklich eben sehr erschrocken hat, ist die Äußerung, die Entscheidung vom 4. September letzten Jahres von Frau Merkel sei humanitär gewesen. Mich macht das schon sehr erschrocken, wie die Rechtsstaat Rechtsstaatlichkeit in Deutschland überhaupt nicht mehr beachtet wird. Das ist der wesentlichste Bestandteil unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, Voraussetzung für Sicherheit, für Demokratie, für Sozialstaat, Wirtschaft und wie diese Rechtsbrüche so bagatellisiert werden.
Herr Mantha, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber das ist ja jetzt sehr theoretisch. Aber was ist konkret in Mecklenburg-Vorpommern schiefgelaufen? Was in Mecklenburg-Vorpommern?
Also Mecklenburg-Vorpommern liegt ja nun auch nicht irgendwo auf dem Mars, sondern ist ein Bestandteil der Bundesrepublik Deutschland. Und wir können doch nicht sagen, dass wir in einem Bundesland wohnen und wenn dann zum Beispiel irgendwo in Süddeutschland Islamisten morden, geht uns das nichts an. Wenn in Paris gemordet wird oder irgendwo in Südfrankreich einem Priester der Kopf abgetrennt wird, da können wir doch nicht sagen, das geht uns alles nichts an. Wir sind hier in Mecklenburg-Vorpommern, es wird uns niemals treffen.
Also ein überregionales Problem. Nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern ist die AfD auf dem Weg zur Volkspartei. Das war das Thema der Redezeit heute Abend. Die Redaktion der Sendung hatte Verena Gonsch. Morgen geht es in der Redezeit um Smartphone und iPad im Unterricht. Wie sinnvoll ist das digitale Lernen in der Schule? Gleich nach den Nachrichten um 22 Uhr heißt es auf NDR Info wieder Play Jazz. Heute mit Thomas Haag am Mikrofon. Mir bleibt noch, unseren Experten von heute Abend in Berlin, München und Greifswald zu danken. Und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch. Mein Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.